Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die USA setzen im Syrien-Konflikt zunächst auf Diplomatie, halten sich aber auch die Möglichkeit eines Militärschlages weiter offen. US-Präsident Obama bat Außenminister Kerry, gemeinsam mit seinem russischen Kollegen Lavrov eine diplomatische Lösung zu suchen. In einer Rede an die Nation sagte Obama, noch sei offen, ob der russische Vorschlag für eine internationale Kontrolle der syrischen Chemiewaffen Erfolg haben werde.
Schweigeminute vor dem Weißen Haus. Amerika gedenkt der Terroropfer vom 11. September 2001. Zur Vergeltung der Anschläge hatten sich die USA auf einen langen Krieg eingelassen, dessen Sinn viele Bürger heute bezweifeln. Auch deshalb findet Obama keine Mehrheit für einen Militärschlag gegen Assad. In seiner Fernsehansprache gestern Abend betonte der Präsident die besondere moralische Verantwortung seines Landes. Amerika ist nicht der Weltpolizist. Schreckliche Dinge geschehen und wir können nicht alles Böse beseitigen. Aber wenn wir mit mäßigem Aufwand und geringem Risiko verhindern können, dass Kinder durch Giftgas sterben und wir dabei langfristig die Sicherheit unserer eigenen Kinder verbessern, dann sollten wir handeln. Doch dem flammenden Appell zum Einschreiten folgte Obamas Stoppsignal. Angesichts der jüngsten Vermittlungsvorschläge aus Russland müsse man nun innehalten und der Diplomatie noch eine Chance geben. Ich habe deshalb den Kongress aufgefordert, die Abstimmung über einen Militäreinsatz aufzuschieben, während wir es nochmal diplomatisch versuchen. Außenminister Kerry soll Donnerstag seinen russischen Amtskollegen treffen und ich rede weiter mit Präsident Putin. Es sollte ein starker Auftritt sein, doch Amerika streitet darüber, ob das gelungen ist. Obamas politische Widersacher sehen ihn in einer außenpolitischen Sackgasse. Nach einem so leidenschaftlichen Plädoyer für moralische Empörung und ein Eingreifen kann der Führer der freien Welt jetzt nicht untätig bleiben für den Fall, dass die Diplomatie scheitert.
Eigentlich wollte Barack Obama seine kriegsmüden Landsleute für einen Militäreinsatz gewinnen. Wegen des Vermittlungsvorschlags aus Moskau musste er seine Rede in letzter Minute umschreiben. Doch nur seine politischen Gegner werten dies heute als Gesichtsverlust. Die meisten Beobachter hier in Washington begrüßen die unverhoffte Chance auf eine friedliche Lösung des Konflikts.
Russland hat den USA nach Medienberichten einen Plan für die internationale Kontrolle der syrischen Chemiewaffen vorgelegt. Außenminister Lavrov hatte den Vorschlag Anfang der Woche präsentiert. Auslöser war der mutmaßliche Giftgasangriff bei Damaskus am 21. August mit hunderten Toten.
Welche chemischen Kampfstoffe richteten dieses Leid an? Wie viele davon gibt es in Syrien noch? Experten sind zurückhaltend, wie groß Assads Giftgasarsenale wirklich sind. Von etwa 1000 Tonnen geht die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen aus, darunter Sarin, Senfgas und die Chemikalie VX. Eine solche Menge direkt in Syrien, umgeben vom Bürgerkrieg, zu vernichten, ist de facto unmöglich.
Man müsste spezielle Anlagen errichten. Das kann man nicht einfach so machen. Und das dauert auch, weil es sich um größere Mengen handelt, wie wahrscheinlich in Syrien, eine Anzahl von Monaten, wenn nicht Jahren, sodass also es nicht denkbar ist, dass man das in den kurzen Zeitfristen, die jetzt im Gespräch sind, erreichen kann.
Laut CIA-Informationen lagern die syrischen Chemiewaffen im Westen des Landes in 3 Lagerstätten. Zusätzlich wird offenbar an 4 Städten Giftgas hergestellt. Auf dem Seeweg könnten die Waffen in Vernichtungsfabriken verschifft, danach dort bei über 1000 Grad Celsius verbrannt werden. Aber wo? Experten tippen auf Russland.
Weil man in Russland Anlagen hat, die in großem Umfang jetzt noch eingesetzt werden, um russische Chemiewaffen zu zerstören, aber das kommt zum Abschluss und insofern könnte man hier auch möglicherweise dann eben diese Anlagen der internationalen Gemeinschaft anbieten.
Auch deutsche Experten helfen bereits seit den 80er Jahren, Chemiewaffen zu vernichten. Die Bundesregierung hat deshalb schon angeboten, auch bei der Vernichtung der syrischen Waffen zu helfen.
Eine erste Gruppe von mehr als 100 syrischen Flüchtlingen ist in Deutschland angekommen. Sie landete am Nachmittag in Hannover. Erster Aufenthaltsort ist das Durchgangslager Friedland bei Göttingen. Von dort aus sollen die Flüchtlinge später auf die Bundesländer verteilt werden. Insgesamt nimmt Deutschland 5000 Menschen aus Syrien auf.
Für sie sind es die ersten Schritte in ihrer neuen Heimat. Die Flüchtlinge aus Syrien haben Tod und Elend hinter sich gelassen. Viele sind erschöpft, manche traumatisiert. Und alle erleichtert, endlich in Deutschland zu sein. So wie die Manas. Die Englischlehrerin und der Fahrer sind vor allem froh, ihren Kindern Christian und David eine friedliche Zukunft bieten zu können. Wie viel man auch über Deutschland sagt, es würde nicht reichen. Es ist ein wunderbares Land, das uns Sicherheit bietet. Ein großartiges Land. Mir fehlen die Worte. Schon auf dem Rollfeld begrüßte Bundesinnenminister Friedrich die ersten Flüchtlinge. Es werden noch viele weitere folgen.
Eins steht fest, wir werden über die 5.000, die wir heute haben, noch Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das ist überhaupt keine Frage. 5.000, das ist die Zahl jetzt. Wir werden sicher noch neue Beschlüsse fassen müssen, wenn der Druck weiter auch steigt. Die Länder haben dankenswerterweise sich ja bereit erklärt, auch noch über die 5.000 aufzunehmen.
Die Manas haben Verwandte in der Nähe von Mannheim. Sie freuen sich auf ihren Umzug dorthin. Nur vor der deutschen Sprache haben die vier noch etwas Angst. Heute geht es erst einmal per Bus ins Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen. Hier werden die Flüchtlinge heute Abend übernachten und dann noch 2 Wochen bleiben. Deutschkurs inklusive.
Die Syrien-Politik wird voraussichtlich auch ein wichtiges Thema der Wahlarena mit SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück sein, gleich im Anschluss an diese Tagesschau. Verfolgen und kommentieren können Sie die Sendung auch auf unserer Homepage tagesschau.de. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute eine Grundsatzentscheidung getroffen, die für viele muslimische Eltern von Bedeutung ist. So kann es ihren schulpflichtigen Töchtern zugemutet werden, am gemeinsamen Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen teilzunehmen. Das entschieden die Leipziger Richter. Um den religiösen Bekleidungsvorschriften zu entsprechen, könnten die Mädchen einen Burkini, einen Ganzkörperbadeanzug, tragen. Wer seine Lebensversicherung frühzeitig kündigt, muss auch weiterhin hohe Abschläge hinnehmen. Das folgt aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe. Danach sind die Versicherungen bei der Kündigung von Altverträgen lediglich verpflichtet, mindestens die Hälfte des eingezahlten Kapitals zu erstatten, abzüglich der Verwaltungskosten. Betroffen sind Verträge, die zwischen Ende 2001 und 2007 abgeschlossen wurden. Der Thüringische Landtag hat die Immunität von Ministerpräsidentin Lieberknecht aufgehoben. Grund ist die Affäre um die Frühpensionierung ihres Ex-Sprechers. Nun kann die Staatsanwaltschaft wegen Untreueverdachts gegen die CDU-Politikerin ermitteln. Telekommunikationsunternehmen in der EU sollen Internetnutzer künftig gleich behandeln. Nach den Plänen der Brüsseler Kommission zur sogenannten Netzneutralität sollen Anschlüsse nicht gedrosselt oder blockiert werden, auch wenn Kunden viel im Internet surfen. Erst ab einem hohen Datenverbrauch soll es künftig teurer werden.
Für was können Kunden das Mobilfunknetz und ihre Flatrate nutzen? Darüber gab es immer wieder Diskussionen. Ein Gesetzesvorschlag der EU-Kommission soll das jetzt klären. Es geht um die Frage der sogenannten Netzneutralität. Werden alle Daten im Internet gleich behandelt? Kommissarin Nelly Kroes will den Netzbetreibern Vorgaben machen.
No blocking, no throttling.
Kein Blockieren und kein Drosseln. Man muss garantieren, dass das Netz Qualität hat. Punkt 2. Es soll dann darüber hinaus die Möglichkeit geben, ein besseres Angebot zu bekommen, wenn man mehr zahlt. Die Deutsche Telekom hatte im Mai eine hitzige Debatte über Netzneutralität ausgelöst, mit Geschwindigkeitsbremsen ab bestimmten Datenmengen. Das eigene TV-Angebot wollte das Unternehmen davon ausnehmen. Wen schützen die neuen Pläne der EU-Kommission? Nicht die Verbraucher, heißt es bei den Grünen im EU-Parlament.
Also die Kommissarin streut mit ihrem Verordnungsvorschlag den Menschen Sand in die Augen, denn am Ende werden nicht die Nutzerinnen ein neutrales Netz vor sich finden, sondern die großen Unternehmen werden für viel Geld die Filetstücke des Internets erhalten.
Mit dem neuen Gesetzespaket für einen einheitlichen Telekommunikationsmarkt befassen sich jetzt EU-Parlament und die Mitgliedstaaten.
Es geht hier um komplexe und grundlegende Fragen des Internet. Was ist Netzneutralität? Was ist ein freies und offenes Netz? EU-Kommissarin Kroes und ihre Kritiker haben da offensichtlich ganz unterschiedliche Definitionen. Über dieses Gesetzespaket wird sicher noch viel gestritten.
Frankreich wird offenbar länger brauchen, das hohe Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen. Für dieses Jahr rechnet die Regierung mit einer Staatsverschuldung von 4,1, im kommenden Jahr mit 3,6%, also deutlich über der EU-Defizitgrenze. Die Wirtschaft des zweitgrößten Eurolandes hat sich zuletzt zwar aus der Rezession befreit, wird aber durch eine hohe Arbeitslosigkeit belastet. Mit einer Menschenkette durch ganz Katalonien haben Hunderttausende Demonstranten die Abspaltung der Region von Spanien verlangt. Unter dem Motto »Der katalanische Weg zur Unabhängigkeit« forderten sie die Gründung eines eigenen Staates. Katalonien zählt mit etwa 7,5 Millionen Einwohnern wirtschaftlich zu den stärksten Regionen Spaniens. Die 400 Kilometer lange Menschenkette reichte von den Pyrenäen im Norden bis zur südlichen Nachbarregion Valencia.
Unabhängigkeit rufen sie. Es ist 17.14 Uhr. Die Menschenkette steht. Von der französischen Grenze im Norden bis zur autonomen Region Valencia im Süden. 17.14 Uhr, eine symbolische Zeit. Im Jahre 1714 nämlich büßte Katalonien seine Eigenständigkeit gegenüber Spanien ein. Viele Straßen sind für die Aktion extra gesperrt, auch hier in der Hauptstadt Barcelona. Es ist großartig, es ist unglaublich und so viele Leute. Die Botschaft der Demonstranten in Richtung Madrid: Wir wollen eine Volksabstimmung über die Abspaltung von Spanien. Die Zentralregierung hält ein solches Plebiszit für unvereinbar mit der Verfassung. Würde heute abgestimmt, dann würde sich eine Mehrheit von 52% der Katalanen für die Souveränität entscheiden. Das zeigt eine aktuelle Umfrage. Wir zeigen der Welt, dass wir ein Land im Aufbruch sind. Wir haben konkrete Ziele und es gibt eine große Mehrheit, die für diese Zukunft auf die Straße geht. Viele hier glauben, dass die wirtschaftsstarke Region alleine besser durch die Krise käme. Allerdings hat Katalonien auch mehr Schulden als jede andere spanische Region, 50 Milliarden Euro. Auch wenn Ministerpräsident Mas sich heute nicht einreihte in die Menschenkette, die Demonstration hat seine Position gestärkt. Die Unabhängigkeit Kataloniens bleibt der konservativen Zentralregierung als Thema erhalten, ob sie will oder nicht.
Extreme Trockenheit und starke Winde lassen die Buschfeuer in Australien immer wieder auflodern. Mehr als 500 Hektar Wald und Buschland sind im Bundesstaat New South Wales bereits verbrannt. Damit beginnt die Buschfeuersaison ungewöhnlich früh. Nur wenige Tage nach dem offiziellen Winterende zählten die Behörden mehr als 60 Brände. Zeitweise waren mehr als 800 Feuerwehrhelfer im Einsatz. Mehrere Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Und jetzt die Lottozahlen. 12, 16, 28, 40, 42, 48, Superzahl 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 12. September.
Das Tief über Deutschland zieht Richtung Südosten und im Norden wird es morgen schon freundlicher. Am Freitag kommt die Sonne dann auch im übrigen Land etwas häufiger zum Zuge. Am Samstag schicken uns atlantische Tiefausläufer aber schon wieder Regenwolken. Die sind heute Nacht in der Mitte und im Süden unterwegs. Örtlich entwickeln sich Gewitter. Im Norden funkeln dagegen auch mal die Sterne und dort wird es morgen neben Wolkenfeldern zum Teil freundlich. In der Mitte zwar ab und zu Wolkenlücken, aber auch Schauer und ein paar Gewitter. Die gibt's auch im Süden. Zum Teil regnet es dort längere Zeit. Der Wind weht schwach bis mäßig. In Schauernähe sind starke Böen möglich. In der Nacht 6 bis 11, an der Ostsee sowie im Rhein-Main-Gebiet bis 12 Grad. Im Norden morgen mit Sonnenunterstützung bis 20, am Alpenrand bei Regen nur 10 Grad. Am Freitag im Osten und Südosten noch hier und da Schauer, sonst teils wolkig, teils freundlich. Am Samstag breiten sich von Westen neue Regenwolken aus und am Sonntag wird es wieder überall wechselhaft.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Seine Tagesthemen: diplomatisches Tauziehen, wer profitiert von der Hängepartie im Syrien-Konflikt und Entscheidung im Burkini-Streit, warum Schwimmunterricht für Musliminnen zumutbar ist.